Du Sebastian?
Ja, Dieter?
Ich habe dir ja von einem ehemaligen Schauspielkollegen von mir erzählt.
Ja?
Der jetzt seit einem Monat bei mir auf der Couch schläft, weil er keine Unterkunft mehr hat.
Ja, du hast irgendwie erzählt, die Theatertournee ist kurzfristig abgesagt worden. Mhm. Jetzt ist er arbeitslos und wohnungslos. Eigentlich wirklich arg.
Na, Berufsrisiko. Ja, und jetzt bereitet er sich in meiner Wohnung gerade für das Casting für eine Fortsetzung von Faust vor. Faust 3. Und er spricht für die Faust vor.
Ist es nicht der Faust?
Ja, grundsätzlich ja. Aber es ist anscheinend ein sehr experimentelles Stück. Und deswegen übt er auch stundenlang. Ja? Und jetzt hat er sich selbst mit der Faust einen Zahn ausgeschlagen.
Oje.
Ja, das ist richtig zart. Jetzt kriegt er die Rolle nicht. Blutet mir mein ganzes Sofa voll und ist nicht einmal versichert. Schau, ich zeig dir ein Foto, wie der ausschaut, der Arme. Schau, siehst du das Bild?
Ja, so wie der jetzt ausschaut, kriegt er länger gar keine Rollen mehr.
Ja, und die Zahnbehandlung kann er sich auch nicht leisten.
Ja gut, aber dafür gibt's ja eine Adresse in Wien.
Was meinst du?
Ja, das Neunerhaus. Dort werden PatientInnen behandelt, die keine aufrechte Versicherung haben. Wie das funktioniert, fragen wir am besten den Geschäftsführer der Neunerhaus Gesundheit GmbH. Herr Dr. Kreml, lieber Stefan,
zur Visite bitte.
Ja, schönen Vormittag. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich heute da sein darf.
Ja, Stefan, willst du dich und das Neunerhaus kurz vorstellen?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan Kreml. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin, bin seit mittlerweile etwas über 11 Jahren bei Neunerhaus. Habe dort als Arzt in der aufsuchenden medizinischen Versorgung von obdach- und wohnungslosen Menschen begonnen und bin mittlerweile, wie du vorher schon gesagt hast, Geschäftsführer der Neunerhaus Gesundheit. Das Neunerhaus per se ist eine Sozialeinrichtung in Wien mit Angeboten für obdach- und wohnungslose Menschen. Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der möglichst alle Menschen Zugang zu Wohnen, Gesundheit, gesellschaftlicher Teilhabe, Bildung und Arbeit haben. Und eines unserer Angebote ist das Neunerhaus Gesundheitszentrum im 5. Bezirk in Wien, wo wir eben uns den gesundheitlichen Problemen dieser Zielgruppe widmen.
Okay, das ist spannend. Sollten nicht prinzipiell alle in Österreich lebenden Menschen pflichtversichert sein?
Ja, das stimmt. Das glauben auch nach wie vor viele Menschen, dass das so ist. Ich habe dieses Thema auch ganz oft mit Kolleginnen im medizinischen Kontext, die in Spitälern tätig sind, die mir dann sagen, ja, aber bei uns sind doch eh alle versichert. Und auch wenn man nicht versichert ist, wird man doch behandelt. Das stimmt schon. Es gibt die gesetzliche Pflichtversicherung. Es gibt die Unabweisbarkeitsklausel in den Krankenhäusern, dass man, wenn man akut in Leib und Leben bedroht ist, auch behandelt wird. Das ist aber natürlich eine eingeschränkte und oft auf akute Probleme beschränkte Behandlung und keine umfassende medizinische Versorgung. Was man nicht weiß, ist, wie viele Menschen, so wie der Kollege, von dem du eingangs erzählt hast, von Obdach und Wohnungslosigkeit betroffen sind. Da gibt es offizielle Zahlen, wo von rund 21.000 gemeldeten oder registrierten Obdach- und Wohnungslosen Menschen in Österreich die Rede ist, rund die Hälfte davon in Wien. Wir wissen aber, dass die dunkle Ziffer viel, viel höher ist. Wie gesagt, valide Zahlen dazu gibt es nicht, aber wir gehen von einem Vielfachen dieser Zahlen aus.
Mhm. Sind gerade Wohnungslose wahrscheinlich besonders schlecht erfasst, weil die werden sich ja vielleicht pro forma irgendwo melden müssen, weil das ganz wichtig ist für viele Leistungen oder auch, dass man eben eine Adresse hat, zu der man Post zugestellt bekommen kann und so weiter. Aber im eigentlichen Sinne eine Wohnung haben sie nicht.
Genau, das stimmt. Also viele der registrierten wohnungslosen Menschen nutzen Einrichtungen. Da kann man dann eben auch in Tageszentren oder so sich eine Postadresse melden, um formal erreichbar zu sein. Aber da hat man natürlich keine eigene Wohnung, keinen Rückzugsort, wo man sich auch mal ausrasten kann und von der Welt erholen kann.
Und gibt es da irgendwelche Vorurteile für wohnungslose oder nicht versicherte Menschen, die du gern prinzipiell aus dem Weg räumen würdest?
Da gibt es viele Menschen, die von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit betroffen sind. Sind in vielerlei Hinsicht, wie ich vorher schon gesagt habe, auch von gesellschaftlicher Teilhabe ausgegrenzt, die Vorurteile. Da kann ich aus der Erfahrung nur sagen, es kann wirklich jeden treffen. Die Geschichten der Menschen, die zu uns kommen und unsere Angebote nutzen, sind so vielfältig, dass sich wirklich jeder und jede irgendwo wieder erkennen könnte. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann hilft das schon ganz viel im Umgang und Zugang zu den Menschen.
Mhm. Jetzt ist der ärztliche Beruf generell ein sozialer Beruf. Aber gab es für dich einen speziellen Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich mich in dieser Form, in dieser erweiterten Form sozial engagieren?
Ich glaube, den einen Moment gab es nicht. Es gab mehrere. Ich habe meinen Turnus, meine Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in sehr vielen unterschiedlichen Spitälern in Wien und Österreich absolviert. Ich habe da Ordenskrankenhäuser kennengelernt, städtische Spitäler, ländliche Spitäler und habe mir da an unterschiedlicher Stelle Input geholt, auch für mein ärztliches Tun. Was ich da wie dort erlebt habe, ist, dass es für gewisse Personengruppen ganz, ganz schwer ist, zum richtigen Zeitpunkt Zugang zur richtigen Behandlung zu bekommen. Und das sind gar nicht nur Obdach- und wohnungslose Menschen, sondern viel, viel breiter gedacht Leute, die sich schwer tun, für sich selbst einzustehen und die Stimme zu erheben und auch sonst niemanden haben. Also da ist Isolation und Einsamkeit ein ganz großes Thema. Wenn man keine Angehörigen hat, die einen da unterstützen und es einem selber gerade nicht so gut geht, wenn dann auch noch psychische Probleme dazukommen oder eine Abhängigkeit, dann führt das ganz oft dazu, dass man gar nicht zum Arzt, zur Ärztin findet, dass man viel zu spät am falschen Ort mit einem gesundheitlichen Problem aufschlägt, wo man dann, wie ich eingangs schon gesagt habe, dann auch nur symptomatisch oder akut behandelt wird, ohne dass aufs große Ganze geschaut wird. Und dann ist man auch schon wieder entlassen. Und diese Erkenntnis in unterschiedlichen Spitals- und Akutambulanzen hat für mich dann letztlich dazu geführt, zu sagen, das würde ich gerne anders machen, da möchte ich einen Beitrag leisten, dass man auch diese Menschen mit Gesundheitsangeboten besser erreichen und unserem Versorgungsauftrag gerecht werden.
Jetzt bin ich zwar Laie, aber ich stelle mir deine Arbeit ja durchaus als sehr emotional anstrengend vor. Und da stelle ich mir die Frage, ob du irgendwo persönliche Grenzen für dich ziehst, damit dir deine Arbeit nicht zu viel wird.
Da muss ich differenzieren. Als Geschäftsführer bin ich derzeit nicht mehr oder gar nicht ärztlich tätig. Das ist manchmal auch emotional anstrengend und abgrenzungsbedürftig, aber anders als in der direkten Patientinnenversorgung. Ich habe das aber viele Jahre selbst gemacht und das Neuenhaus Gesundheitszentrum auch als ärztlicher Leiter viele Jahre verantwortet. Und insofern kann ich mich schon noch gut daran erinnern, wie das so ist. Ich glaube, Ausgleich und Abgrenzung ist im ärztlichen Tun, in Sozialberufen grundsätzlich ganz, ganz wichtig. Und da muss jeder und jede für sich einen Umgang finden. Mir hilft da ganz besonders meine Familie, meine Kinder, die mich sehr, sehr schnell auf andere Gedanken bringen und dann auch aus dem Alltag, aus dem Berufsalltag rausholen.
Wie hat vielleicht der typische Arbeitstag ausgeschaut als ärztlicher Leiter und wie schaut er jetzt aus?
Der typische Arbeitstag als Arzt im Neuenhaus Gesundheitszentrum oder als ärztlicher Leiter ist so, dass in der Früh um 8.15 Uhr ungefähr ein Check-in stattfindet, wo sich das interdisziplinäre Team trifft, um den Tag vorzubesprechen. Das ist bei uns das Team der zahnmedizinischen Versorgung, das sind Allgemeinmedizinerinnen, das ist ein Pflegeteam, das den Schwerpunkt oder einen Fokus auf der Versorgung von chronischen Wunden hat und ein Team von SozialarbeiterInnen und Peer-MitarbeiterInnen und natürlich die Ordi-Assistentinnen, die die Patientinnen-Administration machen. Das heißt, es ist ein relativ großes interdisziplinäres Team, das sich da um die unterschiedlichen Problemlagen der Patientinnen gemeinsam kümmert. Und da gibt es eben jeden Tag in der Früh diesen Check-in, wo man zusammenkommt, um aufzuschauen, wo braucht es denn gemeinsame Gespräche, wo braucht es ein interdisziplinäres Beratungssetting, was steht an besonderen Herausforderungen ab. Zu dem Zeitpunkt ist vor der Einrichtung in aller Regel schon eine lange Schlange. Es ist so, dass wir mit unseren Angeboten immer am Limit sind. Das heißt, es kommen eigentlich jeden Tag mehr Menschen zu uns, als wir tatsächlich behandeln können. Und insofern ist da zu dem Zeitpunkt, noch bevor aufgesperrt wird, schon einiges los. Nach dem Check-in um 8.45 Uhr wird dann die Tür geöffnet und die Leute können sich anmelden. Und dann geht's los und von 9 bis 13 Uhr findet die medizinische Versorgung und unterschiedliche Beratungsgespräche statt. Dann hat man, so wie sonst auch, einen Patienten, eine Patientin nach der anderen zu behandeln. Ich glaube, was ein Unterschied ist zu dem, wie man medizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich, vor allem im Kassensystem, sonst kennt, ist, dass wir kaum ganz schnelle, ganz kurze und ganz einfache Kontakte haben. Die Menschen, die zu uns kommen, sind in aller Regel mehrfach belastet durch ihre Lebensumstände, durch soziale, ökonomische und psychische Problemlagen. Und dann kommt halt auch noch was Gesundheitliches dazu. Das heißt, wir haben diese 3-Minuten-Kontakte oder reine Schalterkontakte de facto nicht. Wir haben immer einen etwas größeren Gesprächsbedarf und daher auch einen höheren Zeitaufwand in der Versorgung der Menschen. Weil unser Anspruch ist, sie einfach auch ordentlich medizinisch zu versorgen und nicht schnellstmöglich wieder aus der Einrichtung draußen zu haben. Was vielleicht auch interessant ist, ist, wir arbeiten sehr konsequent mit Videodolmetsch. Das heißt, um den Sprachbarrieren, mit denen viele unserer Patientinnen zu uns kommen, gerecht zu werden und da einen professionellen Umgang damit zu leben, haben wir von Anfang an, als dieses Tool entwickelt wurde, in Österreich mit Videodolmetsch gearbeitet und nutzen das auch jetzt nach wie vor sehr breit in der Arbeit aller Berufsgruppen und sind sehr froh, dass es jetzt auch Einzug gehalten hat im allgemeinen Gesundheitswesen. In den meisten Spitälern kann man mittlerweile darauf zurückgreifen und seit kurzem gibt es auch eine Fördermöglichkeit für Primärversorgungseinheiten, wo sie sich dieses Angebot fördern lassen können. Genau, und dann gibt es ganz viel, was ich zum Check-in gesagt habe, das zieht sich durch den Tag. Also es gibt einfach sehr viele interdisziplinäre Beratungsnotwendigkeiten. Es gibt viel Austausch im interdisziplinären Team. Und das ist auch viel Arbeit, diese Prozesse zu klären und mit den anderen Berufsgruppen gut zusammenzuwirken. Aber es ist auch extrem bereichernd und letztlich unglaublich wirksam.
Was würdest du einem jungen Mediziner oder einer jungen Medizinerin als Rat in Bezug auf die Arbeit mit sozialbedürftigen Menschen mitgeben wollen?
Also grundsätzlich haben wir auch die Möglichkeit, bei uns zu formulieren und Praktika im Rahmen des Studiums und auch des Turnus zu absolvieren. Das möchte ich allen mitgeben, die sich grundsätzlich für eine ärztliche Tätigkeit im Sozialbereich interessieren. Kommt zu uns ins Neunerhaus Gesundheitszentrum und schaut euch das an. Da kriegt man den allerbesten Einblick. Wenn du mich fragst, was ist der eine Ratschlag, den ich mitgeben würde, die Prioritätensetzung der Patientinnen zu respektieren und sich im ersten dem Problem zuzuwenden, das für den Patienten oder die Patientin gerade im Zentrum steht, weil das ermöglicht Beziehungs- und Vertrauensaufbau und dann kann man sich auch den größeren medizinischen Baustellen widmen, die einem als Arzt oder Ärztin vielleicht unmittelbar ins Auge stechen, aber beim Patienten, der Patientin vielleicht noch gar nicht an der Reihe sind. Als plakatives Beispiel sage ich immer, wenn ein Patient, der offensichtlich eine schwere Herzinsuffizienz hat, wegen einem eingewachsenen Zehennagel kommt, dann muss ich mir diesen eingewachsenen Zehennagel anschauen und den behandeln und dem Patienten auch zeigen, dass ich ihn ernst nehme, dass ich sein Problem ernst nehme und dass ich respektiere, was für ihn jetzt gerade wichtig ist. Und dann, wenn ich es geschafft habe, dieses Vertrauen herzustellen, dann kann ich mich auch größeren Problemen gemeinsam widmen.
Schön. Im Vergleich zur Arbeit im Neuner Haus, wo man sich anscheinend wirklich sehr viel Zeit nimmt für die Menschen, machen wir es hier umgekehrt und versuchen eine Schnellraterunde bzw. eine Kurzanamnese. Und ich stelle dir ein paar Fragen oder werfe ein paar Begriffe in den Raum und du schaust, was da so zurückkommt, wenn es für dich passt.
Ja, probieren wir es.
Ja, super. Legen wir los. Optimist oder Realist?
Optimist.
Kino oder Theater?
Kino.
Buch oder Podcast?
Ehrlicherweise Buch.
Bergwanderung oder Strandurlaub?
Beides. Derzeit eher Strandurlaub.
Zucker oder Süßstoff?
Zucker.
Champagner oder Kaviar?
Boah, weder noch.
3 Gegenstände, ohne die du nicht leben könntest.
Boah, eine drastische Formulierung. 3 Gegenstände, ohne die mein Alltag schwieriger wäre. Da fällt mir als erstes definitiv die Babytrage ein, in der mein Kleinster, der gerade 1 geworden ist, gut zur Ruhe findet.
Oh, sehr nice.
Als zweites mein Klimaticket, ohne dem das Pendeln von St. Valentin nach Wien nicht funktionieren würde für mich. Und als drittes wahrscheinlich ehrlicherweise mein Handy, das im Alltag einfach mittlerweile eine große Rolle spielt.
Ja. Und zum Entspannen empfiehlst du uns was?
Zum Entspannen empfehle ich, gute Freundschaften zu pflegen und regelmäßig Zeit mit guten Freunden zu verbringen.
Wie wird man bei deiner Arbeit nicht zum Zyniker?
Indem man überall dort, wo man mit Menschen zu tun hat, versucht, die Lebensumstände, die Zwänge, die Beweggründe des Gegenübers, so gut das halt geht, zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Und was gibt dir Zuversicht?
Also in unserer Tätigkeit bei Neunerhaus sind wir aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen, die zu uns kommen, nicht krankenversichert sind, ganz viel auf Kooperationen angewiesen. Und im Rahmen dieser Kooperationen lerne ich immer wieder unglaublich engagierte Menschen im Sozial- und Gesundheitssystem kennen und darf mit denen zusammenarbeiten. Und die Tatsache, dass es die gibt, macht mich zuversichtlich.
Und eine Erkenntnis, die du gern früher gehabt hättest?
Im beruflichen Kontext ist das die Erkenntnis, dass für Ärztinnen, die im direkten Patientinnenkontakt tätig sind, fachliche Exzellenz ohne Empathie und Gesprächsführungskompetenz für den Patienten oder die Patientin genauso nutzlos ist wie umgekehrt.
Toll.
Ja, vielen Dank. Gut, kommen wir zu unserer beliebten Kategorie oder Rubrik Kurioses und Persönliches. Und starten gleich mit dem Kuriosen. Und zwar, was war denn die kurioseste Erfahrung, die du in deiner Laufbahn bisher gemacht hast?
Kurioses erlebt man wirklich viel. Ich glaube, die kurioseste kommt noch aus der Zeit, wo ich relativ frisch als Arzt im Neunerhaus Gesundheitszentrum tätig war. Da hat mir ein Patient, der sehr regelmäßig zu mir gekommen ist und der zu dem Zeitpunkt bei einem großen Männerausstatter tätig war, eine Anzughose und ein Sakko mitgebracht, weil er gesagt hat, ich bin zu wenig förmlich gekleidet für einen Arzt. Er hat mir das sozusagen zum Geschenk gemacht, damit ich mich meinem Berufsstand entsprechend kleiden kann.
Ah, also warst du standeswidrig gekleidet aus seiner Sicht?
Offensichtlich, ja.
Darf ich fragen, was du angehabt hast, wie er dir zum ersten Mal begegnet ist?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es Sommer und es war eine kurze Hose und offene Schuhe und ein T-Shirt. Wir sind alle in Zivil, also wir sind nicht in Weiß oder sonst irgendwie unterwegs. Genau. Ich glaube, das hat ihn verwirrt und nicht zu seinem Bild gepasst.
Gut.
Wir gehen jetzt wirklich gedanklich von einem völlig losgelösten Raum von Politik, Wirtschaft und sämtlichen Interessen aus. Ja? Also sprich, du wärst jetzt der Diktator von Österreich.
Aber bitte ein guter Diktator.
Ja, ein Doktator quasi. Also wie sieht das perfekte Gesundheitssystem in deiner Vorstellung aus?
Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, ehrlich gesagt. Und mit den Begrifflichkeiten Diktator, Doktator, tue ich mir auch ein bisschen schwer. Ich glaube, ein Zugang, der jedenfalls helfen würde, wäre, den Solidaritätsgedanken wieder ein bisschen größer zu schreiben, das ernst zu nehmen und möglichst viel dahingehend zu strukturieren oder zu organisieren, dass alle Menschen, die hier leben, zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie das möchten, Zugang zur richtigen medizinischen Behandlung bekommen. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Da gibt es Zielgruppenangebote, die sich dem widmen. Aber ich glaube, auch in der allgemeinen Versorgung ist da noch ganz viel Luft nach oben.
Und was wäre aus deiner Sicht notwendig, um das zu erreichen?
Einerseits gibt es da ganz formal juristische Ansatzpunkte, wie die Einbeziehung in die Krankenversicherung nach § 9 ASVG. Das ist so eine Möglichkeit, vulnerable Gruppen in die Krankenversicherung einzubeziehen. Da könnte man beispielsweise schwangere Frauen und Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sehr unkompliziert in die Krankenversicherung aufnehmen. Und ich glaube, aus fachlicher sowie auch menschlicher Sicht gibt es ganz wenig, was dagegen spricht, das zu tun. Es ist aber trotzdem nach wie vor so, dass auch schwangere Frauen unversichert sind und Kinder nicht krankenversichert sind, wenn die Eltern nicht krankenversichert sind. Und das kann ganz langfristige und schwerwiegende Folgen haben für die Betroffenen. Und das sollte es in einem Land wie Österreich einfach nicht geben. Und andererseits glaube ich, es gibt ganz naheliegende Dinge, wo man auch schon viel gelernt hat im Rahmen der Neuorganisation der Primärversorgung. Das heißt, Teams interdisziplinärer zu denken, unterschiedliche Professionen in die Gesundheitsversorgung einzubeziehen und insbesondere auch soziale Bedarfe da gut zu bearbeiten. Das heißt einfach die Sozialarbeit auch als Gesundheitsberuf stärker mitzudenken und diese Wechselwirkungen zwischen Gesundheit und Sozialem gut zu bearbeiten. Wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz naheliegender Ansatzpunkt.
Die nächste Frage betrifft das Gesundheitssystem vielleicht indirekt, weiß ich nicht. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Ich glaube, ein bisschen habe ich das jetzt schon vorweggenommen. Wie gesagt, einen Wunsch aufs Berufliche bezogen, dann wäre das wirklich der Zugang zu Versorgung für möglichst viele Menschen, die hier sind. Weil ich glaube, dass das für den Einzelnen, die Einzelne sinnvoll ist und wirklich auch einen Wendepunkt im Leben, in der eigenen Biografie darstellen kann. Auch im Sinne von das Leben wieder in die eigene Hand nehmen und selbstbestimmt voranzukommen. Ich glaube aber auch, dass es fürs System gescheit ist. Also ich glaube, wir tun uns selber nichts Gutes als Gesellschaft, wenn wir die Schwächsten, die Vulnerabelsten ausgrenzen und nicht in Versorgung einbeziehen. Da entstehen langfristig auch Kosten, die vermeidbar sind.
Soweit ich weiß, kann man bei euch ehrenamtlich als Arzt oder Ärztin ja auch tätig sein.
Genau, also wir haben Ehrenamtliche in drei Bereichen bei Neuenhaus. Das ist einerseits das Neuenhaus Café, das direkt neben dem Gesundheitszentrum zu finden ist. Da gibt es Teams, die sich der Zubereitung des gesunden Mittagstischs widmen. Da kann man ehrenamtlich sich engagieren. Wir haben bei Neuenhaus auch eine Tierarztpraxis, wo Tiere von Obdach- und wohnungslosen Menschen veterinärmedizinische Versorgung bekommen. Dort gibt es die Möglichkeit für Tierärztinnen ehrenamtlich mitzuarbeiten. Und im Neuenhaus Gesundheitszentrum, wo die allermeisten Berufsgruppen angestellt arbeiten, sind Zahnärztinnen eingeladen, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Das sind jene Bereiche, wo wir uns auch freuen, wenn sich Ehrenamtliche bei uns melden.
Ich habe ja nicht Medizin studiert, deswegen könnte ich in dem Fall jetzt da nicht mithelfen. Aber habe ich sonst irgendwie eine andere Möglichkeit, euch zu unterstützen?
Ja, natürlich. Um Obdach- und wohnungslose Menschen und nicht versicherte Menschen medizinisch gut zu versorgen, sind wir immer auch auf Spenden angewiesen. Das heißt, wenn du oder jemand anderer uns unterstützen möchte, dann finden sich auf der Homepage alle Informationen, wie man uns mit Spenden unterstützen kann.
Ich fürchte, wir müssen zu einem Ende kommen. Herr Dr. Gremmel, lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
danke sehr und danke auch allen, die zugehört haben. Klickt auf medmedia.at oder die Streaming-Plattform eurer Wahl und kommt zur Visite, bitte.
Das war eine Produktion von Med Media.